SWR 2. Im Kunsthaus Zug hat der ungarische Schriftsteller Peter Nadasch, Autor des epochalen Romans Parallelgeschichten, eine Ausstellung eingerichtet, in der er nicht nur seine eigenen Fotografien zeigt, sondern ein Panorama der ungarischen Fotografie und Kunstgeschichte seit der Moderne. Peter Nadasch, ursprünglich als Fotoreporter in Ungarn tätig, kam schon bald in Konflikt mit der Zensur im sozialistischen Regime und zog sich zurück, um Schriftsteller zu werden. Trotzdem fotografierte er privat weiter. Barbara Basting hat ihn vor der Ausstellungseröffnung getroffen und sich von ihm durch die Ausstellung führen lassen.
Dezember 2011, Villa Abendstern, Wädenswil. Arbeitstreffen von Bernd Echte, Verleger des kleinen Nimbus Verlags, mit dem ungarischen Schriftsteller Peter Nadasch und mit Matthias Haldemann, Direktor des Kunsthauses Zug. Es geht um mehrere Buchprojekte mit Fotografien von Peter Nadasch im Zusammenhang mit einer geplanten Ausstellung. Bernd Echte kommentiert, während er sich durchs PDF der Buchmarkette klickt.
Wir sind jetzt da schon relativ weit. Also es gibt ein klares Inhaltsverzeichnis. Texte sind schon übersetzt. Also es ist schon fast alle, ne?
Oder ja, noch nicht redigiert, aber es ist fertig mit dem Besetzung.
Der erste Band enthält Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Peter Nadasch, die zwischen 1960 und 1990 entstanden sind. Die frühesten Aufnahmen zeigen Szenen aus dem ländlichen Ungarn und Peter Nadasch erzählt, warum sie entstanden.
Ich arbeitete für eine Wochenzeitung eine Zeit lang, 2-3 Jahre, und dann später für eine Tageszeitung.
Doch seine Bilder hatten keine Chance im sozialistischen Ungarn, wie Peter Nadasch im anschließenden Gespräch erzählt.
Und deswegen habe ich meinen Beruf sehr früh aufgegeben, weil Fotografie war auch zensuriert in der Diktatur.
Die Zensur, mit der Peter Nadasch im Laufe der Zeit konfrontiert war, hatte mit seinem Menschenbild zu tun. Schon seine frühen Aufnahmen zeigen kein sozialistisch verklärtes Arbeiter- und Bauernideal, sondern den real existierenden, oft harten Alltag. Peter Nadasch erklärt, worum es ihm ging.
Also Nähe, dass ich eine Nähe suche mit meiner Kamera, die nicht gegeben wird, nur wenn der, den ich fotografiere, und ich das zusammenfinden. Und hoffentlich habe ich das in einigen Fällen gefunden.
Peter Nadaschs fotografische Annäherung an die Realität war subtil. Aber auch die Verfahren der Zensur waren subtil. Keine offenen Verbote, sondern Strategien der Entmutigung, der Entwertung, der Demütigung.
Die waren von der Redakteur bei meiner Zeitung dafür verantwortlich, war ganz einfach in die Schublade, entweder, das war besser, in die Schublade geworfen, in den Müllkorb geworfen, weil die wollten das nicht. Oder sie haben das beschnitten, oder die haben das in der Briefmarkengröße gebracht, also etwas damit gemacht, damit es so neutralisiert worden ist.
Dieses Scheitern an den herrschenden Maßstäben führte Peter Nadasch dazu, sich 1968 als freier Schriftsteller aufs Land zurückzuziehen. Fortan fotografierte er nur noch privat und wurde nach dem Zusammenbruch des Kommunismus als eine der bedeutendsten Stimmen der osteuropäischen Literatur auch international bekannt. Bekannt ist auch seit längerem, dass er fotografiert. Doch weniger bekannt ist die Bandbreite und Qualität seines fotografischen Schaffens. Es provoziert zugleich die Frage nach den Verbindungen zwischen Fotografie und literarischem Schreiben. Naheliegend wäre es, solche Verbindungen etwa in den Bildbeschreibungen zu suchen. Doch das führt ins Leere. Dies verdeutlicht eine kurze Passage aus Peter Nadaschs jüngstem, von der Kritik gefeierten Roman Parallelgeschichten. Die Beschreibung von Geräuschen und Empfindungen trägt dabei mindestens ebenso viel zur atmosphärischen Dichte bei, wie die Beschreibung einer Frau gegen Ende der Szene, die tatsächlich an eine Fotografie erinnert. Mona Petri liest die deutsche Übersetzung von Christina Virak.
Unten im Hof war kein Lärmen mehr. Die Kinder waren also schon hereinbefohlen worden. Von irgendwoher hörte man ein Radio, ein Schnitzelklopfen oder sonstige dumpfe Schläge. Zum Glück wurde jetzt nicht sie geschlagen. Das rohe Fleisch klatschte. Es war ihr Herz, das sie so laut hörte. An der Decke sah sie den stummen Widerschein des warmen Sommerabends. Doch in diesem Augenblick wurde auch klar, dass jemand im Zimmer stand. Man spürte den plötzlichen Luftzug und den fremden Geruch. Das Fenster klapperte ein wenig. Ihr Herz setzte aus. Sie hob rasch den Kopf, mein Gott, schaute über die angespannte Schulter des Mannes. Das Dienstbotenzimmer war kaum länger als das Bett. In Wirklichkeit war sie erst jetzt nüchtern genug zu sehen, wo sie sich befand und dass es keine Sinnestäuschung war. Frau Dr. Semsö, geborene Irma Arnoth, hatte tatsächlich die Tür aufgemacht. Ihre weiße, spitzenbehandschuhte Hand leuchtete auf der Klinke. Das weiße Gesicht schien im Schatten ihres Huts zu schweben. Es war, als nickte sie zitternd und bekräftigend zu jedem ihrer Wörter.
Diese kurze Passage aus Peter Nadaschs Roman Parallelgeschichten, gelesen von Mona Petri, zeigt exemplarisch, dass die Intensität seiner Beschreibungen auf ihren synästhetischen Qualitäten beruht und nicht allein auf der Schilderung visueller Eindrücke. Peter Nadasch selber bringt die Gemeinsamkeiten von Fotografie und Schreiben raffiniert einfach auf den Punkt.
Es gibt ein verbindendes Element, das bin ich. Aber wer bin ich, das weiß ich wieder nicht.
Und dann führt er noch näher aus, was für ihn das Fotografieren vom Schreiben unterscheidet.
Also das sind zwei ganz grundverschiedene Vorgänge. Zu Bilder brauche ich, also wenn ich fotografiere, dazu brauche ich keine Gedanken. Also kann so dumm sein, wie ich bin. Und ich brauche nicht nachzudenken, vielleicht wie exponiere ich oder... Das ist auch eine Art Nachdenken, aber dann denkt man eher mit Auge und Erfahrung nach. Also das ist ein Denken vor Begriffe und nach Begriffe.
Begriffe bedeuten aber auch Konventionen. Und genau diese gesellschaftlich geprägten Konventionen zu befragen, darum geht es, Peter Nadasch.
Und wenn der Konvention von mir will, ich bin in Diktatur aufgewachsen, geboren und aufgewachsen und mein erwachsenes Leben in einer Diktatur gelebt. Also ich bin dressiert dagegen. Wenn mit feinerer Dressur mich zwingen will, dass ich in eine Richtung gehe, dann gehe ich in eine andere.
Peter Nadasch hat ausgehend von seiner frühen Tätigkeit als Fotoreporter ein Leben lang über Bilder nachgedacht. Bilder im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Und man kann sowohl seine Fotografien wie seine literarischen Werke als Gesten gegen die Konventionen des Denkens und des Schauens interpretieren. September 2012. Im Kunsthaus Zug wird die Ausstellung eröffnet, die Peter Nadasch auf Einladung von Direktor Matthias Haldemann eingerichtet hat. Ausgangspunkt für das Projekt waren die Fotografien Peter Nadasch, von denen schon zu Beginn dieser Reflexe-Sendung auf DRS2 die Rede war. Doch Peter Nadasch benutzt die Gelegenheit, um mit zahlreichen Werken aus hierzulande weitgehend unbekannten ungarischen Sammlungen gleich mehrere Kapitel aus der ungarischen Kunst- und Fotografiegeschichte aufzublättern. Es sind zugleich Kapitel aus der Geschichte der Moderne in Europa, die in Osteuropa gleich zweimal unter die Räder kam. Erst durch die Folgen des Faschismus und des Zweiten Weltkriegs und nach 1945 noch ein weiteres Mal durch den Sozialismus. Beim Rundgang mit Journalisten skizziert Peter Nadasch das Schicksal der ungarischen Kunst der Moderne und beginnt mit einer Schlüsselfigur, dem sichtlich vom Impressionismus geprägten Maler Karol Ferenczi.
Aus seiner Schule sind alle anderen herausgekommen mit demselben Lebensweg, zuerst München, dann Paris. Und dann haben sich entweder in der kleinen Stadt, wo Ferenczi arbeitete, niedergelassen und mit ihm weitergearbeitet. Das war eine Künstlerkolonie. Und aus dieser Künstlerkolonie sind bis Ende 40er Jahre mehrere Künstlerkolonien entstanden. Diese Künstlerkolonien waren in verschiedenen Städten von Ungarn und waren davon gekennzeichnet, dass sie miteinander nicht stritten, sondern in einem Dialog blieben. Und das ging bis Mitte der 30er Jahre. Dann kam die historische Katastrophe und diese historische Katastrophe hat diese Entwicklung dann ein Ende gesetzt. Und als die Kommunisten nach dem Krieg den Macht übernahmen, waren die in verschiedenen Lager versteckt, diese Bilder. Nicht nur diese, sondern nicht nur diese 400 oder Tausende von Bildern. Und auch Forscher konnten diese Bilder nicht sehen. Einige Bilder waren doch zu sehen in verstaatlichten Galerien, die Bilder verkauften, also Kunsthandel, die tauchten auf und die waren damit waren so auf St. Petersburger Art tapeziert, die Wände tapeziert mit Kitsch und mit diesen Bildern. Und die waren natürlich sehr billig verkauft. Ich habe diese 3, 4 Handlungen in meiner Jugend leidenschaftlich immer. Es gab keine Woche, als ich die nicht aufgesucht hätte. Ich habe keine Geld natürlich gehabt, aber die Bilder waren zu sehen. Also das war meine richtige Schule. In der Schule war ich schlecht, aber das war eine Schule.
Dass diese Kunst nach 1989 systematisch zusammengetragen wurde und Beachtung fand, verdankt sich maßgeblich dem ungarischen Kunsthändler und Sammler Tamás Kieselbach.
Über Kieselbach, das darf nicht unerwähnt bleiben. Also hier sehen Sie die Sammlung Kieselbach, also aus der Sammlung. Die Sammlung ist enorm groß. Er ist ein ausgebildeter Kunsthistoriker und er wurde Galerist. Er ist ein Kunsthändler geworden und er hat diese ganze Malerei, die ungarische Malerei und die Besonderheit der ungarischen Malerei für uns entdeckt und mit den Jahren dann eine unglaubliche Sammlung gebildet und vermittelt.
Ein weiteres Kapitel seiner Zuga-Ausstellung hat Peter Nádas ungarischen Künstlern der Gegenwart gewidmet, die für ihn wichtig sind.
Jemand, der bei der Vernissage dasteht und etwas Kluges sagt. Oder Blödes, jedenfalls etwas sagt. Und ab und zu werde ich gebeten. Und dann gehe ich in Ateliers. Und ich gehe sehr gern seit meiner Kindheit in Ateliers. Auf dieser oberen Reihe sehen Sie die Maler der Szentendre-Schule. Das ist auch eine Kleinstadt nicht weit von Budapest, von denen nicht nur eine Ahnung bekommen, was Malerei ist, sondern arbeiten gelernt. Das war wirklich erstaunlich, wie die gearbeitet haben. Asketen, regelrechte, wunderbare Asketen, die nur in einer besonderen Stunde Gesellschaftsleben gelebt haben, aber nachmittags und dann besuchten sie einander. Und diese Gespräche, wie überhaupt Maler miteinander sprechen, über Arbeiten, die sie einander zeigten, das war mir eine sehr große Schule. Ich verbrachte die Sommer immer in einem nicht weit gelegenen Dorf und ging nachmittags, weil am Vormittag durfte man die Maler nicht besuchen, wie mich auch nicht. Und nachmittags ging ich mit Fahrrad nach Saint-André und besuchte einige Maler, die das gern gesehen haben. Ich weiß nicht warum. Ich war fehl am Platz, aber die haben das gern gesehen. Und später habe ich die einige auch fotografiert. Ich habe sehr viele fotografiert, aber diese Fotografien sind verschwunden, diese Negative. Einige sind geblieben, dann die sind in dem anderen Saal zu sehen.
Peter Nadasch konnte einiges von diesen Malern lernen.
Ja, diese Künstler waren sehr mutige Leute. Abstraktion war verboten, in jedem Sinn, im Denken und auch in der Malerei. Und die haben nicht nur abstrahiert, sondern experimentiert, das war auch verboten. Mit sich selbst experimentiert, wie Heuersch. Es gab eine Gruppe, die die Möglichkeit gehabt hatte, in einem IPORTERF, das war ein Architektenbüro, staatliches Architektenbüro, so eine halbgeheime Ausstellung zu machen. Und aus dieser Bewegung ist dann die neue Schule der ungarischen Malerei ausgegangen, aus dieser IPORTERF. Das ist wortwörtlich übersetzt, Industrieplan hieß das. Und die Industrieplaner heißen sie jetzt in der kunsthistorischen Sprache.
In seiner Ausstellung im Kunsthaus Zug präsentiert Peter Nadasch aber auch die ungarische Fotografie der Moderne samt ihren Quellen.
Und das hat auch fast lächerliche Quellen. Die eine ist, dass die Monarchie hat sich einfallen lassen, Kriegsmalerei engagiert. Also Maler mussten nicht in erster Linie gehen, sondern konnten als Kriegsmaler arbeiten. Und dadurch ist in der Monarchie eine Art Malerei entstanden. Und es gab auch Kriegsfotografen. Und wir verdanken diese Kriegsfotografie die schönsten Bilder von Gerthes. Und die tragischsten von Vidarin. Der war eigentlich ein Amateur, er war nicht ein ausgebildeter Fotograf, aber hat ein Leben lang wunderbare Bilder gemacht, die zur ungarischen fotografischen Kunst gehören.
Nun trifft man in der Zuger Ausstellung zwar auf die großen Namen der ungarischen Fotografie, wie André Kertész, Brassai, Robert Capa oder Martin Munkácsy, die in der Emigration weltberühmt wurden. Aber die Akzente setzt Peter Nadasch in seiner Auswahl deutlich anders.
Ich habe nur stückweise bekannte Fotografen ausgewählt und ich habe mich eher auf Unbekannte konzentriert und ich wollte hauptsächlich ungarische Fotografinnen zeigen, großartige Fotografinnen. Sie sehen schon die in den früheren Raum, hier sehen Sie Marta Redner und dann sehen Sie Kálmán Kotto, Kotto Kálmán, Klára Langer, Judith Karas, für mich die beste Kotto Sugar sehen. Hier Marian Reismann.
Und erst jetzt kommen wir in die Räume, in denen Peter Nadasch Einblicke in sein eigenes Schaffen als Fotograf und Schriftsteller gibt. Das Herzstück findet sich im Keller des Zuger Kunsthauses. Hier sind in Vitrinen Manuskripte, Notizen, Recherchematerialien und sogar Schreibmaschinen von Peter Nadasch ausgestellt. Und hier stellt sich, auch angesichts der Postkarten und Fotografien, die zum Arbeitsmaterial dazugehören, zunächst noch einmal die Frage nach der Rolle der Bilder für sein Schreiben.
Also es gibt diese Lehnfotografien oder Postkarten, einfache Postkarten, die mir auf die Hände kamen. Und die habe ich immer ausgebreitet auf meinem Tisch. Und die halfen mir, Figuren mir zu vorstellen oder Bewegungen wie hier. Oder ich brauchte es als Unterlage zum Beispiel. Das ist im Buch der Erinnerung die Vernichtung der Versöhnungskirche auf dem Niemandsland zwischen Ost- und Westberlin. Das beschreibe ich in einer dramatischen Szene im Buch der Erinnerung. Ich beschreibe auch Stalingrad. Und dann bin ich in Stalingrad gewesen und dort habe ich einen sehr großen Eindruck über diese Schlacht bekommen, weil die Stadt damals in den 70er Jahren, ich weiß nicht, wie es heute aussieht, war gar nicht aufgebaut worden, sondern diese Trümmerfelder und vernichtete Stadtteile sind geblieben. Und Schrapnell, die ich auf der Mamajew-Kurgan aufgelesen habe, das lag herum. Also das war ein Eindruck und diese Gegenstände und diese Bilder waren mir behilflich bei dem Schreiben.
Bilder begleiten Peter Nadasch aber auch noch auf ganz andere Weise beim Schreiben, wie seine Polaroid-Serie von Aufnahmen eines alten Wildbirnenbaums belegt. Nadasch hat den Baum vor seinem Haus während eines Jahres unzählige Male von immer demselben Standpunkt aus fotografiert. Vordergründig sieht das Resultat aus wie Konzeptkunst, eine Studie über Licht und Farbe. Doch für Nadasch war das ein fast therapeutisches Projekt. Denn die Serie entstand, nachdem der Schriftsteller 1993 einen Herzinfarkt erlitten hatte. Und das führte zur Entstehung des Textes »Mein eigener Tod«, der zusammen mit den Polaroids veröffentlicht wurde.
Die gehören, die Text und Bild, ganz eng zusammen, weil um das überhaupt zu schreiben, brauchte ich diese Jahr, die Erkenntnisse von dem Baum oder mit dem Baum oder die Lehre, was der Baum lieferte. Ich habe deswegen angefangen zu fotografieren, weil ich dachte, etwas, was mich überlebt, also im Vergleich damit, ist mein Tod uninteressant. Und diese 3,5 Minuten gar nicht, dass es nicht existent ist. Also um richtige Perspektiven zu haben, habe ich angefangen, den Baum zu fotografieren und dann habe ich mit dem Text angefangen, als ich die Bilder schon gehabt habe. Und diese Vorstellung, dass wenn jemand den Text nicht mehr möchte, dann kann hinübergehen oder umgekehrt. Und diese Lehre ist eigentlich das Buch, also worüber wir nicht reden können, worüber wir schweigen, nicht weil wir schweigen müssen, wie beim Wittgenstein, sondern weil wir nicht reden können, weil wir dazu keine Sprache haben.
Sprachlosigkeit als Thema eines ungemein wortgewaltigen Schriftstellers, wie das auch noch zu verstehen ist, erschließt ein Kunstwerk ganz am Ende der Zuger-Ausstellung von Peter Nadasch. Es ist eine erotische Zeichnung von Gustav Klimt.
Also Klimt hat in seiner ganzen Malerei nicht das gezeichnet, wofür er ein Interesse hatte, sondern die Dekoration, das Kleid, also dekorierte. Und dass ich dieses Bild sah, viel später, also in New York in einer Ausstellung, dann habe ich endlich die Absicht von Klimt und seine Malerei begriffen. Bis dahin nicht. Er hat streng verdeckt, wofür er allein und einzig ein Interesse hat, die weibliche Geschlechtsteil offen, nicht einfach weibliche Geschlechtsteil, sondern offen, geöffnet, in erwartungsvolle Position oder selbstbefriedigend. Es gibt solche auch. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt und das hat mein Bestreben bestätigt, dass wir darüber nicht schweigen sollen, nicht schweigen können. Und solange wir darüber schweigen, desto schlimmer ist es uns. Also das ist unnötig, das gehört zu uns.
Gustav Klimts kühne Zeichnung ist in einem Kabinett ausgestellt, in dem man sich auch eine Passage aus dem Roman Parallelgeschichten von Peter Nadasch anhören kann. In dieser versucht er mit nicht minder kühnen sprachlichen Mitteln jenes Tabu zu brechen, um das es seinerzeit auch Klimt ging. Es ist das Tabu der sexuellen Empfindungen, das sogar in der heutigen Zeit der omnipräsenten pornografischen Bilder noch nicht wirklich gebrochen ist. Bild und Text, Fotografie und Kunst gehen im Werk von Peter Nadasch die verschiedensten Verbindungen ein. Simpel sind diese Verbindungen nie. Doch immer drehen sie sich um das, was in einer Gesellschaft nicht gesagt oder nicht gezeigt wird, weil es tabuisiert wird oder weil es dem Vergessen anheimgefallen ist. Und deswegen geht es Peter Nadasch auch darum, neben unserem Blick und unserem Sensorium unser Erinnerungsvermögen zu schärfen. Und wie wichtig das Erinnern für ihn ist und für uns alle, hat Peter Nadasch mit Blick auf die Fotografie vielleicht nirgends so prägnant gesagt wie in seinem großen Essay über den alternden japanischen Fotografen Akahito, der zugleich ein Selbstporträt des Schriftstellers ist.
Ein einmal erblicktes Bild, egal, ob wir es auf Film festgehalten oder im Museum, auf der Straße, im Arm der oder des Geliebten liegend registriert haben, vergessen wir nie mehr. Dazu ist kein spezieller Fotoapparat nötig, weder ein teurer noch ein billiger, weder ein Schlitzverschluss noch eine Spiegelreflexkamera, weder Filmmaterial noch diese oder jene Entwicklungstechnik. Dazu reichen Hirn, Stamm und Gedächtnis. Akahito fotografierte schon seit Jahrzehnten ausschließlich auf den Hirnstamm. Er holte seine Fotoapparate gar nicht mehr hervor oder entwickelte, wenn er sie doch hervorholte, die Filme nicht. Er wusste von seinem Meister, der ein sehr strenger, böser alter Mann gewesen war, dass fast jeder Mensch über ein unfehlbares Bildgedächtnis verfügt. Aber nicht, indem er das Bild mit offenen Augen anschaut, sondern indem er die Augen über dem Anblick schließt, sich ihn so ins Gedächtnis einprägt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.